Sie hören nun die Predigt der christlichen Gemeinde Freie Baptisten München West von Sonntag, den 30. Juni 2024 aus Matthäus 25, Verse 14 bis 30 mit dem Thema Die Frage nach dem treuen Handeln. Viel Freude beim Hören und Gottes Segen.
Genial ist es, wenn Talente zum Einsatz kommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt. Das erkennen wir selbst an natürlichen Talenten. Wenn jemand begabt ist, das kann auch im Handwerk sein, das kann aber auch im Sport sein. Das können alle möglichen Menschen dieser Welt sein, die irgendwelche natürlichen Begabungen haben. Ich dachte da unlängst auch an die Fußball-Europameisterschaft, welche solch eine enorme Begabung haben und ihre Begabung, man kann auch sagen, ihre Talente voll zum Einsatz bringen. Es soll in dieser Verkündigung keineswegs um Fußball gehen, aber vielmehr liefern uns die einzelnen Spieler eine wunderbare Veranschaulichung, was nämlich geschehen kann, wenn man auch seine natürlichen Begabungen einbringt in einem ganzen Team. Und die müssen natürlich auch mit ihren Begabungen hart arbeiten und trainieren, dass es dann vielleicht mal irgendwann tatsächlich zu einem Sieg kommt. Gestern war es so. Zum Leid der Dänen, aber zur Freude der Deutschen, wie ich das vernommen habe, ein Sieg für Deutschland mit 2:0. Aber vielleicht können wir diese Veranschaulichung im Gebrauch mit Talenten und deren Vermehrung ein wenig auch auf das Geistliche übertragen. Nämlich, wenn wir jetzt gerade in Matthäus 25 hineinsehen, worin der Herr Jesus nach diesem Gleichnis mit den 10 Jungfrauen nun das Gleichnis mit den anvertrauten Talenten anfügt. Wiederum ist es auch für uns heute sehr wichtig, daran zu denken, dass der Herr Jesus gerade auch dieses Gleichnis, genauso wie das Gleichnis vorher, infolge der Fragen seiner Jünger aus Matthäus 24 weitergibt. Was waren die Fragen seiner Jünger in Matthäus 24? Als der Herr Jesus auf dem Ölberg saß. Wenn wir Matthäus 24, Vers 3 lesen, hier heißt es, als er, nämlich Jesus, aber auf dem Ölberg saß, da traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Die Jünger, die hat es dermaßen bewegt, sie wollten darüber Bescheid wissen. Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und wir wissen ja aus Matthäus 24, dass der Jesus seine Jünger nicht in Unwissenheit gelassen hat. Das ist auch für uns heute so wichtig. Wir können so vieles nachlesen. Vieles hatte der Herr Jesus erklärt. Es ist auch eine Menge an Prophetie mit dabei. Auch was seine leibhaftige Wiederkunft auf diese Erde betrifft, denn die Jünger fragten ja, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Also wenn du, Herr, wiederkommen wirst und des Endes der Weltzeit. Und dabei erkennen wir, dass der Herr Jesus in dieser ganzen Sache etwas Besonderes betont oder ein Schwergewicht drauflegt. Nämlich auf was legt er das Schwergewicht? Auf das Wachen, auf Wachsamkeit. Matthäus 24, 42, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Matthäus 24, 44, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Jedoch müssen wir natürlich wissen, von welcher Wiederkunft der Herr Jesus hier spricht. Aus dem ganzen Zusammenhang aus Matthäus 24 geht natürlich hervor, dass er von seiner zweiten leibhaftigen Wiederkunft spricht, also wenn er wieder zurück auf diese Erde kommt. In Matthäus 24, Vers 13, da sagt der Jesus, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und wenn der Jesus hier sagt, bis ans Ende, was meint er denn damit? Bis ans Ende, Ende dieser Weltzeit. Oder ganz sicher spricht er hier vom Ende dieser Trübsalzeit, von der er vorher spricht, von dieser Drangsalzeit oder Trübsalzeit, wie es auch übersetzt wird, worin er dann selbst mit seiner persönlichen Wiederkunft auch den Abschluss dieser Trübsalzeit bildet. Und genau diesbezüglich gibt der Jesus ja in Matthäus 25 dann auch dieses Gleichnis der 10 Jungfrauen weiter, indem er sagt, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und so weiter. Wir hatten uns ja letzten Sonntag ausführlich damit beschäftigt. Und heute möchten wir hier in das zweite Gleichnis hineinsehen, nämlich Matthäus 25 ab Vers 14, worin der Jesus wiederum bezüglich seiner Wiederkunft sagt, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte. Es ist wiederum ein Gleichnis. Lasst uns zunächst hier Matthäus 25, die Verse 14 bis 30 miteinander lesen. Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Talente gegeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Ja, wir nehmen aus diesem Gleichnis dieses Thema hervor. Die Frage nach treuem Handeln. Die Frage nach treuem Handeln. Und wir haben es bereits gelesen, Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Und es ist nicht schwer zu erkennen, von wem der Jesus hier spricht. Wie bei einem Menschen, der Jesus spricht hier letztendlich von sich selbst. Er vergleicht sich mit einem Menschen, der außer Landes reisen wollte. Noch deutlicher erkennen wir den Vergleich zu dem Herrn Jesus in einem ähnlichen Gleichnis, das wir in Lukas 19 finden. Sehr ähnlich wie hier dieses Gleichnis. Lukas 19, die Verse 12 bis 13. Dort heißt es, er sprach nun, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen. Also hier nicht ein Mensch, sondern ein Edelmann. Und der zog in ein fernes Land, also ach, der verreiste, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Und er rief 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Also, ob wir jetzt hier den Mann aus Matthäus 25, Vers 14 hernehmen, der außer Landes reisen wollte, oder diesen Edelmann in Lukas 19. Beide verreisten und sie waren längere Zeit unterwegs. Schön ist, dass wir in Lukas 19 erfahren, er wollte sich die Königswürde holen. Und dann heißt es in Lukas 19, Vers 13, und er rief 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Also wir sehen in beiden Gleichnissen eine Abwesenheit dieses Menschen oder dieses Edelmannes. Und es bezieht sich haargenau auf den Herrn Jesus. Wir wissen ja, dass der Herr Jesus zuerst in sein Folgenerbe Israel hineingekommen ist. Er kam in sein Eigentum. Es waren schon viele jüdische Menschen bereit, auch ihn aufzunehmen. Vor allen Dingen, als er dann auch diesen Einzug in Jerusalem gehalten hatte und die Menschenmasse ihm zujubelte, Hosianna, dem Sohne Davids. Und viele hätten ihn angenommen, aber die Obrigkeit der Juden, sie haben ihn abgelehnt, haben ihn letztendlich vor ihr eigenes Gericht gebracht. Und wir wissen, sie haben es dazu geführt, dass er letztendlich vor Pontius Pilatus verurteilt wurde und dann auch gekreuzigt wurde. Viele jüdische Menschen haben gedacht, das ist der Messias. Der wird uns endlich befreien von den Römern. Der wird den Thron Davids wieder aufrichten. Aber auch Jesus wusste es, dass es anders kommen würde. Natürlich wusste er, dass er dazu gekommen ist, bei seinem ersten Kommen, um sein Leben tatsächlich am Kreuz zu lassen. Zu einer Erlösung für viele auch sein kostbares und teures Blut zu vergießen. Ja, es musste letztendlich so kommen, nach biblischer Prophetie, dass der Herr Jesus von Israel verworfen und durch die Römer gekreuzigt wurde, ja, dass er sein Leben ließ, in das Reich des Todes hinabgefahren und 40 Tage nach seiner Auferstehung wieder zum Vater in den Himmel aufgefahren ist. Ja, wie bei diesem Menschen, von dem der Jesus hier berichtet, einem Menschen, der außer Landes reisen wollte. Oder ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Und von wo aus ging dieser Edelmann weg? Von Israel. Und wohin wollte er bei seiner Wiederkunft wieder hinkommen? Ja, klar, wieder nach Israel. Und wie lange ist dieser Mensch oder dieser Edelmann bereits auf Reisen? Beziehungsweise, wie der Jesus hier sagt, in einem fernen Land. Wir wissen, der Jesus ist schon beinahe 2000 Jahre beim Vater im Himmel. Welch eine lange Zeit für Israel. Was aber wird hier nicht erwähnt in diesem Gleichnis? Als der Edelmann weggezogen ist und bis zu seiner Wiederkunft, was wird hier nicht erwähnt? Wie an so vielen Stellen nicht. Die Gemeinde. Die Gemeinde, von der wird hier nichts berichtet. Aber seit beinahe 2000 Jahren existiert die Gemeinde des lebendigen Gottes auf dieser Erde. Und wir erwarten ja jetzt auch den Herrn Jesus, eigentlich die Gemeinde schon seit 2000 Jahren. Wir warten aber, wie schon so oft erwähnt, eben nicht auf die leibhaftige Wiederkunft des Herrn Jesus, ja, dass er auf diese Erde zurückkommen würde, sondern wir als Gemeinde, wir warten ja auf was? Ja, natürlich, auf die Entrückung, worin ja bekanntlich die Begegnung mit dem Herrn dann auch im Luftraum stattfinden wird. Und wenn aber die Gemeinde beim Herrn ist, wer ist denn dann wieder dran? Israel. Dann schließt sich die Lücke. Dann ist es so, als ob die 2000 Jahre nicht da gewesen wäre. Dann geht es genau so weiter mit Israel. Und was sagt uns Gottes Wort bezüglich Israel in Römer 11, Vers 25 bis 29? Ja, das sollten wir unbedingt mal aufschlagen miteinander. Römer 11, Vers 25 bis 29. Paulus gibt hier etwas bekannt, nämlich ein Geheimnis. Er schreibt hier ab Vers 25 bis 29, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Also die Gemeinde, sie meint ja manchmal, sie wäre klüger und sie weiß alles besser und Israel hat keine Bedeutung mehr. Damit ihr euch nicht für klug haltet, schreibt Paulus hier, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Wie lange? Hier steht's. Bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Also bis der letzte der Gemeinde hinzugefügt ist, könnten wir auch sagen. Und so wird ganz Israel nach Vers 26 gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also ganz wichtige Verse. Wenn wir dann noch Vers 28 und 29 lesen, da schreibt Paulus, hinsichtlich des Evangeliums. Also wenn wir heute das Evangelium den Juden bringen möchten, dann die meisten wollen da auch nichts davon wissen. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen. Hinsichtlich der Auserwählung, also so wie es vor Gott aussieht, aber Geliebte um der Väter willen. so wichtig. Denn Gottes Gnadengaben, Vers 29, und Berufung können ihn nicht gereuen. Wie wichtig für alle, die Israel keine Bedeutung mehr zumessen wollen. Israel wurde von Gott berufen. Und Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Genauso ist es auch, wenn er heute einen Menschen zur Wiedergeburt bringt. Es wird Gott nicht gereuen, wenn er auch uns Gnadengaben und eine Berufung gegeben hat. So entscheidend wichtig. Also der Edelmann, der wird, wenn er sich die Königswürde geholt hat, leibhaftig wieder zu seinem Volk und Erbe Israel kommen. Und was wird er dann tun? Ja, ganz klar. Dann wird er durch dieses Volk, durch Israel, sein Königreich hier auf Erden aufrichten. Letztendlich das ewige Königtum Davids als der verheißene Thronfolger Davids. Und Jesus vergleicht sich ja hier in Lukas 19, Vers 12, selbst mit einem Edelmann. Und was ist ein Edelmann? Wir können auch sagen, ein edler Mann wahrscheinlich. Ein Edelmann. Das Rienecker Lexikon erklärt, dass dies ein Mensch mit vornehmer Abstammung und entsprechender Gesinnung ist. Und sicherlich kennen wir, wenn wir nachdenken, keinen edleren Menschen, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, als unseren Herrn Jesus Christus, oder? Wenn wir ihn in seinem Wort betrachten, dann stellen wir fest, es gibt keinen edleren Menschen, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, als unser Herr Jesus Christus. Ja, und ein Edelmann, der hat nicht nur eine edle Gesinnung, sondern allermeist auch einen entsprechenden Besitz. Und jetzt schauen wir wieder in Matthäus 25 rein. Matthäus 25, Verse 14 und 15. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Okay, dieser Edelmann hatte Güter. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. Also, der Edelmann hatte einiges zu verteilen, verteilte seine Güter an seine Knechte, und diese Knechte, die können nirgendwo anders her sein als aus Israel, oder man sieht Israel darin. Genauer gesagt bekamen diese Knechte unterschiedliche Talente. Und ich habe mal bei John MacArthur reingeschaut, und John MacArthur schreibt, ein Talent war nicht eine besondere Münze, sondern ein bestimmtes Gewicht. Und ein Talent entsprach ungefähr 36 Kilogramm. Und wenn man jetzt mal ein Talent Silber hernimmt, dann sind es 36 Kilo Silber oder Gold. Und es war eine horrende Geldsumme, die auch hier der erste Knecht empfangen hatte. 5 Talente, 5 mal 36 Kilogramm Silber oder vielleicht auch Gold. Und ein Talent entsprach also in Silbereinheit 6.000 Denaren und es entsprach letztendlich einem Arbeitslohn von 20, ja manche schreiben auch von 27 Jahren. Ein Talent, 27 Jahre Arbeitslohn oder 20, je nachdem, wie es die Ausleger wiedergeben. Wie viel entsprach das dann bei 5 Talenten? Wie viele Jahre Arbeitslohn? Wenn wir von 20 Jahren ausgehen, klar, 100 Jahre Arbeit, 100 Jahre Arbeitslohn hat derjenige bekommen, der die 5 Talente bekommen hat. Also jetzt kannst du mal ausrechnen, wer noch im Arbeitsverhältnis steht oder auch eine gute Rente bekommt, was das dann von Betrag wäre, den der Jesus hier dem Ersten gegeben hat. Ein immens hoher Betrag. Allerdings machte der Edelmann nicht einfach lauter gleiche Teile unter seinen Knechten, sondern was lesen wir in Vers 15? Er gab einem jeden nach seiner Kraft. Das heißt, die haben die Talente ja nicht geschenkt bekommen, sondern der Edelmann hatte seinen Knechten gegeben, damit sie jetzt mit diesen Talenten wirtschaften, dass sie mit diesen ausgeteilten Beträgen arbeiten sollen. Doch jedem nach seiner Kraft. Und da sehen wir wiederum, dass der Herr keinen seiner Knechte überforderte. Der Herr weiß, was jeder Einzelne tun kann, und je nachdem hat er auch Talente bekommen. Und da sehen wir auch diese rücksichtsvolle Art dieses Edelmanns, was wir im Herrn Jesus sehen, barmherzig, rücksichtsvoll, so wie es ein jeder letztendlich tun kann. So ist es letztendlich auch im Neuen Testament, in Bezug auf die Gemeinde. Da ist immer so ein Vergleichen, der macht das und der macht nur das, der macht ja weniger als ich und wird gar nicht gefragt, ja, ist der überhaupt in der Lage, das so zu machen wie ich? Kann der das überhaupt? Ja, vielleicht ist er anderweitig noch ein Stück weit überfordert. Wie sieht es da gesundheitlich aus? Und diese Vergleicherei macht Gott auch nicht. Oder er will nicht von jedem die gleiche Leistungsfähigkeit. Nein, es soll jeder das tun, was er kann vor dem Herrn. Jeder nach seiner Leistungsfähigkeit. Und aus Lukas 19, Vers 13, da erfahren wir dann in diesem Parallelengleichnis, dass diese Knechte jetzt mit diesen Talenten arbeiten sollten. Und dort sagt der Edelmann, handelt damit, bis ich wiederkomme. Was heißt es, handelt damit, bis ich wiederkomme? Tja, sie sollten dieses Kapital jetzt einsetzen. Sie sollten damit wirtschaften. Sie sollten es in Treue verwalten, aber auch vermehren. Aber nicht so, wie sie dachten, sondern eben im Sinne des Edelmanns, im Sinne dessen, dem das Kapital gehört. Und wie nun jeder einzelne dieser Knechte mit den Talenten in Treue gehandelt hatte oder nicht, davon lesen wir eben hier in Matthäus 25, Verse 16 bis 18. Lesen wir mal hier weiter. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Tja, es wurde gewirtschaftet oder auch nicht gewirtschaftet. Wir sehen beides. Und irgendwann spricht der Herr Jesus in diesem Gleichnis davon, dass der Edelmann wieder zurückkommt. Ja, dass der Edelmann in seiner Königswürde jetzt zurückgekommen ist. Die Wiederkunft in Königswürde. Er war ja in ein fernes Land gegangen, um sich die Königswürde zu holen. Lukas 19, Vers 15, dort lesen wir, und es geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt hatte. Hier in Matthäus 25, Vers 19, da lesen wir, nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Also ist der Tag der Abrechnung, wo die Knechte Rechenschaft geben müssen. Was haben wir mit den Talenten unseres Herrn gemacht? Und es ist wiederum nicht schwer zu erkennen, dass damit die sichtbare Wiederkunft des Herrn Jesus gemeint ist. Ganz genau so, wie es der Jesus in diesem Gleichnis beschreibt. Wenn er wieder direkt zu seinem Volk und Erbe Israel kommen wird. Mit den Knechten ist nach wie vor Israel gemeint, nicht die Gemeinde. Und der König zieht jetzt seine Knechte zur Verantwortung, wie sie seine Sache innerhalb seiner Abwesenheit verwaltet haben. Es gibt einige Ausleger, die sind der Meinung, dass hier Israel nur Rechenschaft ablegen muss, wie es denn jetzt ab der 7-jährigen Trübsalzeit mit dem umgegangen ist, was der Herr ihnen zurückgelassen hat. Ich könnte das persönlich auch so, könnte ich mich auch so einordnen in diesen Gedanken, weil Israel hat ja letztendlich mit der Gemeinde nichts zu tun. Jetzt nehmen wir die Gemeinde, die 2000 Jahre Gemeinde einfach raus und dann sind wir genau da, wo der Herr Jesus weggegangen ist. Und jetzt kommt er wieder zurück. Das heißt, jetzt sind nur 7 Jahre Trübsalzeit und dann kommt er zurück. Okay, da müssen die Knechte sich verantworten. Wie sind sie denn jetzt mit den Gütern des Herrn in diesen 7 Jahren umgegangen? Natürlich ist hier jetzt die Frage, was sind eigentlich diese anvertrauten Talente? Das wird uns hier nicht gesagt. Manche meinen, das wären die geistlichen Güter, die der Herr Israel hinterlassen hat. Ich kann es euch auch nicht sagen. Wir wissen es nicht genau. Ich möchte auch nicht in Spekulationen verfallen. Jedenfalls erwartete der Herr von seinen Knechten, dass sie die Talente nicht brach liegen lassen sollten, sondern vielmehr, dass man mit ihnen arbeitet und sie sich vermehren sollten. All das ist auf Multiplikation ausgelegt beim Herrn. Übrigens auch in der Gemeinde, Missionsbefehl, Multiplikation soll stattfinden. Der Herr möchte nicht, dass man immer auf der gleichen Stelle rudert. Und so muss jeder dieser Knechte vor dem König jetzt Rechenschaft ablegen. Der Tag der Abrechnung. Wir lesen ab Vers 20. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Hat den Herrn natürlich gefreut. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Das heißt, er durfte jetzt eingehen in das tausendjährige Königsreich, auch mit dem Herrn Jesus natürlich auch das Reich aufrichten. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und ihr Lieben, da sehen wir schon bei dem ersten Knecht, auf was kommt es diesem König an? Was ist hier das Entscheidende? Die Frage nach treuem Handeln. Das ist unser Thema heute. Es kommt ihm auf die Treue an. Du bist in über wenigem treu gewesen, obwohl der 5 Talente bekommen hatte. Ich will dich über vieles setzen. Solche, die im Kleinen treu waren, die kann der König jetzt in seinem Reich voll gebrauchen. Er kann sie jetzt über vieles setzen. Er hat volles Vertrauen zu solchen Knechten. Lesen wir weiter in Vers 22 und 23. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Ja, beinahe die gleiche Antwort, wie der erste erhalten hatte. Das gleiche Lob, wie beim ersten Knecht. Und da sehen wir, dem König kommt es gar nicht auf die Menge der Talente an, sondern das, was jeder Einzelne empfangen hat, das soll sich vermehren. Darauf kommt es dem Herrn an. Auch dieser Knecht war über wenigem treu, sagt der Herr, und auch er soll jetzt von ihm über vieles gesetzt werden. Und jetzt kommen wir noch zu Vers 24 und 25. Da trat auch der hinzu, der das 1 Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text lest. Ich denke immer wieder, so schlecht war doch der Knecht gar nicht, oder? Hat doch wenigstens dieses Talent nicht irgendwo vergeudet oder es kaputt gemacht. Er hat es versucht zu erhalten, hat sich sogar die Mühe gemacht und hat es in der Erde verborgen, damit es erhalten bleibt. Und jetzt kommt der König oder der Edelmann in seiner Königswürde und jetzt kann er ihm dieses Talent feierlich zurückgeben. Schöne Sache, oder? Ein guter Verwalter. Aber der König sieht das ganz anders, als wir das vielleicht sehen würden. Denn dieser Knecht hat überhaupt nicht in dem Sinne seines Herrn und jetzigen Königs gehandelt. Ja, er hat das Talent nicht entsprechend eingesetzt, er hat nicht damit gehandelt. Aber der König wollte, dass man damit handelt. Und der Knecht, wahrscheinlich war er tatsächlich faul, hat es nicht eingesetzt, andererseits vielleicht auch risikoscheu. Und letztendlich hat er auf seinen Herrn gar nicht gehört oder nicht wirklich gehört. Zumindest hat er ihm nicht gehorcht. Ja, wenn der Herr etwas sagt, und wir verstehen es und wir tun es nicht, dann machen wir uns schuldig vor dem Herrn. Und ich denke, auch uns geht es ganz oft so, dass wir so viel aus dem Wort Gottes verstehen, erkennen. Der Herr schafft uns Klarheit, ob das im persönlichen Bibellesen ist oder unter Predigten. Und nachher, ja, okay, interessant, nett. Und er geht wieder seines Weges, schellt um wieder auf ein anderes Programm, auf Alltag und nächstes Mal vielleicht wieder Gottesdienst. Aber wenn wir nur Hörer des Wortes bleiben und keine wahrhaftigen Täter, sagt auch Jakobus, dann betrügen wir uns selbst. Und so ähnlich war es bei diesem Knecht. Dabei macht dieser Knecht sogar noch dem Herrn direkte Vorwürfe. Ja, du bist so ein schlimmer Herr, du bist so streng. Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Oh, und da habe ich mich gefürchtet. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich. Ja, wenn wir doch dem Herrn Jesus gehorchen, auch als Kinder Gottes, dann müssen wir errechnen, dass er doch mit uns ist und dass er die Dinge vollbringt, die wir tun sollen. Wir scheuen auch vor vielem zurück oft, fürchten uns. Uns ist so groß, gehen wir nicht vorwärts. Riesen im Glaubensleben, unüberwindbare Hürden scheinbar. Ja, es kommt einem manchmal so vor, aber man muss einfach dem Herrn vertrauen und vorwärts gehen. Und ihm vertrauen, dass er es recht macht. Man sollte nicht so handeln wie dieser Knecht. Ich ging hin, verbarg dein Talent in der Erde, siehe, da hast du das Deine. Vers 26, aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen können, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Ja, heute können wir es auch auf der Bank anlegen oder was weiß ich, wo auf dem Geldmarkt. Für uns als Kinder Gottes könnte man auch sagen, wenn ich die Arbeit nicht tue, dann gebe ich wenigstens was in die Mission, dass es dort sich multipliziert, wenn ich schon nichts tue. Gebe ich mein Geld wenigstens ein Stück weit weiter, dass es sich vermehrt, dass es Frucht bringt für den Herrn. So hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten, sagt der Herr. Vers 28, darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen, was er hat. Hat schon manche gesagt infolge dieses Gleichnisses, das ist doch Unrecht, was der Herr hier tut. Gib mir dem noch mehr, der sowieso schon genug hat. Soll der jetzt noch mehr bekommen, der sowieso schon 10 Talente hat? Ja, er soll mehr bekommen, sagt der Herr. Warum? Weil er dem Herrn gegenüber im Geringsten Treue bewiesen hat. Deswegen kriegt er noch mehr dazu. Deswegen kann man ihm noch mehr anvertrauen. Das ist der einzige Grund. Und wenn wir diese ganze Sache auf Israel beziehen, kann man auch nicht aufs letzte Detail auslegen, aber wenn wir Israel in Bezug auf die Knechte sehen, dann muss man einfach sagen, wer sich in Israel nicht in diesen 7 Jahren Trübsalzeit auf den Herrn ausgerichtet hat, wer denn überhaupt je noch überlebt, sich nicht für seine Sache mit eingesetzt und verwendet hat, auch ihn quasi nicht erwartet hat, der wird auch nicht bei des Herrn Freude dabei sein. Der wird auch nicht bei der Königsherrschaft des Herrn Jesus Christus mit dabei sein. Nein, denn er wird jetzt vom Reich des Königs ausgeschlossen. Vielmehr wird der König sagen in Vers 30, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, was ihr dahinter seht, aber ich würde sagen, der Vers 30 spricht ganz klar für die ewige Verlorenheit, ja für die ewige Verdammnis. Dieser Knecht wurde jedoch nicht aufgrund der Tatsache verdammt, weil er mit dem Talent nicht entsprechend gehandelt hatte. Nein, vielmehr war es sein Unglaube, aus dem heraus er eben auch keine Werke getan hat und sich nicht für seinen Herrn und König in Bewegung gesetzt hatte. Und jetzt am Ende von Vers 30 bleibt natürlich in unserer heutigen Runde hier zu hoffen, dass niemand von uns hier in der Gemeinde solch eine Textstelle auf Kinder Gottes bezieht. Ich habe euch dieses Gleichnis jetzt nicht vorgehalten, um euch zu sagen, ja, wenn du nicht dem Herrn gehorsam bist, dann wirst du hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Ja, so würden es manche auslegen. Nein, der Herr Jesus wird diejenigen, die er durch sein eigenes kostbares und teures Blut erkauft und aus Gnade errettet hat, und das betonen wir auch immer wieder, eben nicht in die äußerste Finsternis hinauswerfen. Und das ist das Wunderbare und die gute Botschaft. Er wird auch nicht zu seinen Kindern jemals sagen, wie wir es auch hier, wenn er in Matthäus 25 hier in Vers 12 reinschaut, wie bei diesen 10 Jungfrauen oder bei diesen 5 Törichten, zu denen er dann gesagt hat, ich kenne euch nicht. Das wird der Herr Jesus zu den Seinen niemals sagen, denn der Herr kennt die Seinen. Und so möchten wir jetzt eben auch Schlüsse für uns als Gemeinde aus diesem Gleichnis ziehen. Also bisher waren wir bei Israel. Wir konnten natürlich für uns auch manche Anwendungen machen. Aber dieses ganze Gleichnis soll für uns ein Ansporn sein, um treu zu handeln. Ein Ansporn für uns zu treuem Handeln. Wenn wir als Kinder Gottes auch aus Gnaden errettet sind, so wurden wir jetzt von uns im Herrn als was eingesetzt. Was bist du vor dem Herrn? Mit allem dem, was du bist und hast, Verwalter. Das, was du bist und hast, gehört dir gar nicht selber. Nicht einmal du gehörst dir selber, sondern du gehörst dem Herrn mit allem, was du bist und hast. Und der Herr hat dich jetzt als Verwalter eingesetzt. Und jetzt darfst du im Sinne des Herrn all das verwalten, was du haben darfst oder was du in Anspruch nimmst. Und du musst eines Tages vor ihm Rechenschaft ablegen. Für die Dinge, die du in Gebrauch genommen hast und wie du die Dinge verwaltet hast oder eben nicht verwaltet hast, im Sinne oder nicht im Sinne des Herrn. Und das sollten wir mitnehmen aus diesem Gleichnis, weil es ist auch schon eine wichtige Sache. In der alten Schlachterübersetzung und auch in der Elberfelder Übersetzung, da steht in 1. Korinther 4, Verse 1 und 2 folgendes. So soll man uns betrachten als Christi Diener und Verwalter göttlicher Geheimnisse. Im Übrigen wird von Verwaltern nur verlangt, dass einer für treu erfunden wird. Schlachter 2000 übersetzt anstatt Verwalter Haushalter. Das heißt, Paulus und seine Mitarbeiter wollten dem Herrn Jesus und seinem Wort gegenüber auch völlig loyal sein. 1. Korintherbrief von Paulus und seinen Mitarbeitern. Sie wollten dem Herrn gegenüber völlig loyal sein und als solche auch von anderen wahrgenommen werden. Und das beinhaltet wiederum nichts anderes als eben dem Herrn treu zu sein. Frage: Haben wir nicht auch ein Verlangen, dem Herrn und seinem Wort gegenüber loyal bzw. treu zu sein? Und wie gerade schon gesagt, hat der Herr uns ja auch vieles anvertraut, dem einen mehr, dem anderen weniger. Ob das die Mittel sind, die uns Gott zur Verfügung stellt, betrifft übrigens auch die Gemeinde, Finanzen oder materielle Dinge, persönlich oder in der Gemeinde. Und gerade auch in Bezug auf die Finanzen, da spricht der Herr auch viel über Treue. Wenn wir mal Lukas 16 aufschlagen, Lukas 16, Verse 10 bis 13. Hier sagt der Herr, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Genau wie in diesem Gleichnis gerade. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, also das Geld, nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also muss schon immer wieder auch sehen, wo da die Grenzen sind und dass man den Mammon, ja die Gelder auch im Sinne des Herrn, verwaltet. Hinzu kommen mancherlei Verpflichtungen, auch wo wir uns als treu erweisen sollen, auch in Verpflichtungen des Alltags, Verpflichtungen gegenüber der Gemeinde, aber auch am Arbeitsplatz, in der Schule oder auch wer verheiratet ist innerhalb der Ehe und Familie. Viele Dinge, wo man seine Treue auch gegenüber dem Herrn erweisen kann und soll. Und vielleicht hat da manch einer gar nicht so den Rundumblick, wo man vielleicht in einzelnen Bereichen Treue erweist, aber in anderen gar nicht. Wir müssen aber das Gesamtpaket sehen. Will ich denn dem Herrn in allem treu sein? Zudem hat uns Gott, wenn wir an seinen Sohn, den Herrn Jesus, glauben und uns in Wahrheit zu ihm bekehrt haben, ja den Heiligen Geist in unser Herzen ausgegossen. Und was gibt der Heilige Geist jedem wiedergeborenen Menschen? Ja, wir wissen es, hoffe ich mal, aus 1. Korinther 12, Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der einem jeden, nämlich jedem Gläubigen, persönlich zuteilt, wie er will. Und das sehen wir eben gerade auch in 1. Korinther 12, dass der Heilige Geist ganz unterschiedliche Gaben geben kann. Und wenn er uns Gaben gegeben hat, und jeder Gläubige hat ja mindestens eine Gabe bekommen, dann ist es auch für uns die Frage, bin ich ein treuer Verwalter dieser Gabe? Setze ich diese Gabe treu ein? Arbeite ich mit dieser Gabe? Das bedeutet unter anderem auch, dass du deine Gabe, die du vom Herrn bzw. vom Heiligen Geist bekommen hast, auch für die Geschwister und die Gemeinde verwenden sollst. 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als, Petrus schreibt, gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Also auch da ist eine entsprechende Haushalterschaft wichtig oder Verwalterschaft. Wann kann man aber nur den Geschwistern dienen? Ja, natürlich nur, wenn ich mit den Geschwistern auch in Kontakt komme. An erster Stelle natürlich in der Gemeinde. Wenn ich aber nicht persönlich in die Gemeinde komme, dann kann ich den Geschwistern auch nicht entsprechend dienen. Und das muss sich jeder selber überlegen, ob er nicht auch die Treue zur Gemeinde und somit auch zum Herrn und zu den Geschwistern in dieser Weise halten will. Ich kann meine Gabe nur einsetzen, wenn ich mit den Geschwistern in Kontakt stehe und wenn ich die Geschwister regelmäßig sehe, und die erste Anlaufstelle ist eben nun mal die Gemeinde. Sicherlich wäre es für manchen auch eine Hilfe, einfach mal wieder die Gaben des Geistes neu anzusehen, um sie vielleicht auch mal wieder das vor Augen zu halten, sich daran zu erinnern oder mal drüber nachzudenken, was habe ich eigentlich vielleicht auch eventuell vom Herrn bekommen. Was gibt es da nicht alles für wunderbare und köstliche Gaben? Und die Frage ist, ob du es schon erkannt hast und für den Herrn entsprechend verwendest. Ich möchte nur ein paar erwähnen. Gibt es die Gabe des Dienens, das ist ganz groß beim Herrn, das Dienen, wo auch Diakone auch daraus hervorgehen. Dienstleistung oder auch die Gabe des Gebens und des Mitteilens. Es gibt aber auch die Gabe der Barmherzigkeit. Barmherzig sollen alles sein, aber es gibt auch die besondere Gabe der Barmherzigkeit. Es gibt auch die besondere Gabe des Glaubens, obwohl alle Gläubigen natürlich Glauben haben sollen. Aber es gibt auch die besondere Gabe des Glaubens. Aber auch die Gabe des Betens. Kinder Gottes sollen alle Beter sein, aber es gibt auch die besondere Gabe des Betens. Aber auch die Gabe des Ermahnens oder des Ermutigens. Wir können auch die Gabe der Seelsorge dahinter sehen. Es gibt die Gabe der Weissagung. Es gibt die Gabe des Evangelisten, des Hirten und auch des Lehrens. Lehren bezieht sich allerdings nicht nur für die ganze Gemeinde. Das kann auch in einer Zweierschaft sein, in einer Jüngerschaftsbeziehung. Das kann auch in der Kinderarbeit sein, unter den Kindern. Lehre zu vermitteln, wie wichtig. Oder auch Frauen für Frauen und so weiter. Es gibt aber auch eine Gabe von Leitung und Organisation. Das sehen wir im Neuen Testament auch. Und weitere Gaben sehen wir unter anderem auch in der Gabe der Musik oder der Gastfreundschaft oder sogar in der freiwilligen Armut oder in der Geschicklichkeit und vieles mehr. Was gibt der Heilige Geist nicht alles für wunderbare Befähigungen, die er einfach so in dein und mein Glaubensleben gelegt hat? Und du denkst vielleicht, ja, toll, dass ich dies oder jenes kann oder dass mir dies oder jenes so gut gelingt. Aber wenn dir Dinge gut gelingen, dann befähigt dich der Heilige Geist dazu und du sollst immer wieder dankbar sein auf solche Befähigungen. Hinzu kommt natürlich, dass der Heilige Geist sogar unsere ganz natürlichen Gaben gebrauchen kann. Muss er nicht, tut er aber manchmal. Dass auf einmal die Dinge, die wir vorhin schon irgendwo vielleicht im Beruf oder im Handwerk oder sonst was getan haben, dass er die auch noch gebraucht für sein Werk, für die Gemeinde. Kann auch Begabung in der Technik sein. Kann man sehr wohl auch im Geistlichen verwenden. Sehen wir in den letzten Jahren, wie dringlich wir auch Techniker in der Gemeinde brauchen. Das kann auch im Sport sein. Sogar Sport kann der Herr für seine Sache gebrauchen. Kann der Heilige Geist für die Sache des Herrn verwenden. Wir haben heute schon gehört, dass bald ein evangelistisches Fußballspiel stattfinden soll. Ja, meine Sache wäre es niemals. Ich könnte es auch gesundheitlich nicht. Aber andere haben Freude daran. Und sie werden richtig angetrieben. Ja, da kommen wir zusammen, da spielen wir Fußball und hoffentlich kommen viele Ungläubige dazu. Wir haben ein Verlangen, dass auch dadurch Menschen zum Herrn gezogen werden. Ich kenne einen Missionar, der ist nur unter Golfspielern tätig. Hat sich da extra etabliert und hat noch Kurse belegt, dass er da mithalten kann, auch bei Meisterschaften dabei ist, um Menschen zu erreichen. Es gibt auch dieses Missionswerk Sportler für Sportler, um Menschen zu erreichen. Der Heilige Geist gebraucht so vieles. Es ist nur die Frage, ob wir das erkennen, was uns der Herr gegeben hat und ob wir diese Gaben auch einsetzen. Ob wir mit diesen Gaben auch trainieren. Ich habe euch am Anfang von Fußballspielern gesagt. Hartes Training. Das fällt nicht immer einfach einem so gänzlich in den Schoß. Man muss schon auch trainieren, muss arbeiten. Wenn ich eine Predigt ausarbeite, kann ich auch nicht sagen, es fällt mir alles nur in den Schoß. Ja, manche, die stellen sich auch hin und erzählen eine Geschichte. Aber aus dem Ärmel geschüttelt ist eben ärmellos, hat man jemand gesagt. So ist es auch. Predigtvorbereitung ist Kampf, obwohl der Herr eine Gabe gibt, aber es ist jede Woche Kampf. Vielleicht kann sich der eine oder andere von euch das gar nicht vorstellen, was das für ein Kampf ist. Es ist Training, es ist harte Arbeit. Aber der Herr gebraucht es. Man muss sich aber dafür bereithalten. Man kann auch sagen, diesen Kampf nehme ich gar nicht auf. Will ich gar nicht. Aber man muss einfach dem Herrn vertrauen und vorwärts gehen. Denke mal selbst darüber nach, was du von dem Herrn allein schon an Mitteln und Gaben bekommen hast. Und denke auch mal darüber nach, ob du sagen könntest, dass du darin dem Herrn gegenüber treu warst. Das sollte man sich immer wieder überlegen. Bin ich tatsächlich dem Herrn treu? Setze ich die Gaben treu ein? Die Dinge, die er mir gegeben hat, setze ich sie in seinem Sinne ein? Verwalte ich sie in seinem Sinne? Und wenn wir das nicht getan haben, dann gibt es nur einen Weg. Zurück unter das Kreuz. Tue Buße. Bekennst dem Herrn. Kannst du mir auch sagen, bitte hilf mir. Ich will es für dich verwenden. Ich will mich einsetzen. Der Herr vergibt so gerne. Und wenn der Herr uns alle, ja seine Gemeinde zu sich nach Hause holen wird, dann wissen wir es ohnehin. Dann wird er unser gesamtes Glaubensleben, ich sag mal, auf den Kopf stellen. Er wird alles unter seine Prüfung nehmen. Es wird der Tag der Abrechnung geben, auch für uns vor dem Herrn. Und wie schön wäre es, wenn unser Herr auch bei dir und bei mir Treue im Kleinsten feststellen könnte. Und auch dann zu dir und zu mir sagen könnte, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zu deines Herrn Freude. Und damit komme ich nochmals zum anfänglichen Beispiel des Fußballs zurück. Wenn Fußballspieler nicht beständig und hart mit ihrer natürlichen Begabung arbeiten und trainieren würden und diese letztendlich auch nicht zum Einsatz bringen würden, dann hätten sie gestern ganz bestimmt auch keinen Sieg eingefahren, oder? Wenn Gott dir Gaben gegeben hat, dann bringe sie auch zum Einsatz. Trainiere damit und bewähre dich darin als treu. Ja, ich möchte den Bogen nicht überspannen. Ich komme jetzt auch zum Schluss. Zum Abschluss noch eine kleine Ermutigung. Für diejenigen, die meinen, ihr Einbringen wäre eh nicht so wichtig oder womöglich unwichtig. Jemand sagte einmal, die kleinen Dinge, die finden bei uns wenig Anklang. Das ist schon auch gerne so, auch in Dingen der Gemeinde oder wo man einfach nicht so sieht, was so der Einzelne tut. In der Zeitung oder in den Fernsehnachrichten oder im Internet werden uns die großen, oft sensationellen Dinge vorgestellt. Ja, da kommen Menschen groß heraus. Und dann sagt diese Person, heute beim Frühstück war der Honig etwas zäh. So geschah es, dass mein Butterbrot mit einer dicken Honigauflage bestrichen wurde, also dicker wie es wollte. Aber das konnte mir nur recht sein, denn ich esse gerne Süßes. Doch dann stutzte ich einen Augenblick, als mir bewusst wurde, welcher Fleiß von diesen kleinen Honigbienen allein für mein Butterbrot aufgewendet wurde. Denn eine einzige Biene trägt in ihrem winzigen Transportgefäß, und das ist der Magen bei den Bienen, klein wie ein halber Stecknadelkopf, den gesammelten Nektar nach Hause, den sie von den Blättern eingesammelt hat. Einen Teil davon verbraucht sie unterwegs als Treibstoff. Zwei Drittel des Nektars sind jedoch Wasser. Nur ein Drittel wird schließlich als Honig deponiert. Ein winziges, winziges Tröpflein. Zu gering, um es zu beachten oder es wertzuschätzen? Fragezeichen. Doch Gottesweise ist es immer, durch viele kleine Dinge etwas Großes und Schönes schaffen zu können. So lässt er unermüdlich viele, viele Honigbienen einherfliegen, um uns ein einziges Kilogramm des leckeren Honigs zu geben. Darum steuern diese kleinen Insekten ca. 6 Millionen Blüten an, auf einer Strecke, die 7-mal um die Erde reicht. Und vielleicht denkst du, ich bin unbedeutend in dieser großen Welt. Mein bisschen Tun, das nützt doch nichts. Aber lernen wir an dieser Stelle auch von der Biene. Eine kleine Liebestat, ein freundliches Wort hier und da, eine Rückmeldung, eine Ermutigung oder ein Dankeschön, eine liebevolle Ermahnung, eine Spende oder ein lieber Gruß oder auch ein dankbarer Aufblick oder Gebet zu unserem himmlischen Vater und vieles mehr. Er sammelt all die Dinge. Er wird alles einsammeln und bewahren, was seine Kinder zu seiner Ehre zusammengetragen haben. Und diese Person sagt, vielleicht werden wir einmal im Himmel darüber staunen, über die vielen kleinen Dinge, die wir getan haben. Ja, über die vielen geringen, die Gott in solchen Dingen in Treue dienten. Und ich hoffe, dass wir uns auch über diese Botschaft wieder neu dazu ermuntern lassen. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, dass du uns auch so viel Klarheit schenkst in deinem Wort. Auch wenn wir in solchen Gleichnissen nicht alles bis aufs letzte Detail auslegen können, Herr, so sehen wir doch die großen Zusammenhänge und wie es wirklich gemeint ist. Wir möchten dir von Herzen dafür danken, Herr, und dass wir diese Dinge nicht miteinander vermischen, Gemeinde und Israel, sondern dass wir das immer auch klar unterscheiden können. Hilf du da auch jedem Einzelnen auch in seinem persönlichen Bibelstudium. Und wir danken dir, Herr, dass du uns immer wieder Aufschluss auch über diese Dinge gibst. Und so möchten wir dir danken, Herr, dass du auch uns vergibst. Und ich denke, da kann sich jeder mit hineinnehmen, dass wir oft eher untreu als treu sind. In manchen Bereichen vielleicht treu und in anderen Bereichen erweisen wir wiederum unsere Untreue. Aber wir danken dir, allmächtiger Gott und Vater, dass du auch treu bist, selbst dann noch, wenn wir gelegentlich untreu sind. Danke, Herr, dass du vorgesorgt hast. Und danke, dass du jeden Einzelnen von uns weiterbringst. Herr, öffne uns den Blick dafür, wo wir etwas zu verändern haben in unserem persönlichen Leben. Wo wir vielleicht auch Dinge in unserer Gemeinde zu verändern haben. Wir wollen uns nicht, Herr, darin sonnen und meinen, es wäre alles in Ordnung. Mögest du, Herr, uns auch unser Fehlverhalten aufzeigen oder auch unsere Untreue oder die Bereiche, wo wir uns nicht bemüht haben. Und so möchten wir dir danken, Herr, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du barmherzig bist, dass du jeden deiner Kinder liebst, dass du keinen von uns in die äußerste Finsternis hinauswerfen wirst, sondern dass du uns aus Gnaden errettet hast und dass du mit uns bist, auch in der neuen Woche, dass du jedem Einzelnen auch vorausgehst, jeden Einzelnen begleitest und auch hinterher gehst. Danke, Herr, dass du uns durch und durch kennst und uns immer mehr zu dir hin verändern möchtest. O Herr, mögen wir dir treu bleiben, ja, in der Wirkung deines Geistes und dir Treue erweisen. Im Namen Jesu. Amen.